Das erste Werkzeug der Menschheitsgeschichte muss eine Tragetasche gewesen sein. Du kannst nichts lernen, von dem du glaubst, dass du es schon weißt. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, für meine zweite Lebenshälfte ein Glueplayer zu werden.
Bin ich an einem Flughafen, habe ich ein kleines Ritual. Vor dem Abflug gehe ich immer noch kurz in den Buchladen beim Gate. Mich interessiert, was die Leute in diesem Land lesen. Und dann passiert etwas, was mich jedes Mal freut. Fast überall stehen diese kleinen, bunten Bücher von Michael Krogerus und Roman Czepler ganz vorne im Regal. Zwei Autoren aus der Schweiz. Schon ziemlich cool. Es sind kleine Bücher für große Fragen. Ihre 8 Werke haben sich millionenfach verkauft, wurden in dutzenden Sprachen übersetzt und gehören zu den erfolgreichsten Sachbüchern aus der Schweiz überhaupt. Das Neueste wird zum Thema Umdenken sein und ist ein Werkzeugkasten für Perspektivwechsel. Ja, und den brauchen wir. Umso mehr freut es mich heute, einen der beiden hier im Studio zu begrüßen. Michael Krogerus ist Bestsellerautor, Journalist beim Magazin des Tagesanzeigers, Vater von 2 Kindern und lebt mit einer der bekanntesten Feministinnen der Schweiz zusammen. Darüber müssen wir natürlich auch noch sprechen. Es geht aber natürlich auch darum, wie wir besser zusammenarbeiten, zusammenleben, zusammen alles. Wir werden sehen, Michael hat ein Modell für fast jede Lebenssituation. Herzlich willkommen bei Rock und Randale. Hi Michael, freut mich, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Wir sitzen hier in Basel, es ist wahnsinnig warm.
Genau, die Asphalthölle, wie man es hier im Lokalen nennt.
Ja, also wenn wir uns verhaspeln oder irgendwie nicht ganz klar im Kopf sind oder so, dann wird es uns hoffentlich nachgesehen. Ich habe dich aber auch schon auf Lesungstour gesehen, also als du aufgetreten bist, und du bist sehr, sehr, finde ich, strukturiert und gerade raus und ziemlich klar im Kopf.
Das täuscht, glaube ich.
Da bin ich jetzt heute mal gespannt, wie das läuft. Also es ist wirklich ja teilweise eine Show, die ihr da macht, und es ist eigentlich weniger eine Lesung, ne?
Ja, genau. Das ist, was ich mit meinem Co-Autor Roman Czepler mache. Wir schreiben diese Bücher, wir schreiben die Kolumne, Magazine, wir schreiben daraus auch Bücher zu verschiedenen Themen. Und wir wurden halt angefragt, ob wir eine Lesung machen können. Aber tatsächlich sind es ja sehr kurze Texte und immer ein Diagramm dazu. Da haben wir gemerkt, wenn wir das nur vorlesen, das dauert 30 Minuten. Und dann haben wir angefangen, das an einer Wandtafel zu zeichnen und vorzutragen. Und dann wird es ein bisschen mehr irgendwas zwischen Keynote und Show oder Vortrag.
Ja, ich kann das auf jeden Fall sehr empfehlen. Also mich hat das sehr unterhalten. Also du sprichst relativ schnell und gut, aber wie ist es eigentlich, wenn man vom Verlag angerufen wird und das dann heißt, hi, wir haben jetzt so die millionenverkaufte Büchermarke geknackt, du bist jetzt so der Bestseller-Autor überhaupt. Wie ist das? Ist man dann sprachlos?
Ach so, ja, das war ja ein schleichender Prozess. Und es ist ja auch nicht so, dass unser Verlag anruft und sagt, ihr habt 1 Million Bücher verkauft, sondern das sind sehr, sehr viele verschiedene Verlage in aller Welt. Also diese hohen Verkaufszahlen kommen vor allem daher, dass wir in den sogenannten Commonwealth-Ländern, also England, Australien, aber vor allem auch Indien Bestseller sind. Das heißt, wir kriegen immer wieder Meldungen aus verschiedenen Märkten, dass es gut verkauft. Und das macht einen total stolz, ein bisschen sprachlos, weil man natürlich ursprünglich haben wir angefangen, ein Buch zu machen, weil sowohl der Roman als auch ich uns schlecht entscheiden können. Wir sind so, was man Second Guesser nennt, also Leute, die so ein bisschen zweifeln, ob das die richtige Entscheidung war. Und wir dachten, ja, vielleicht gibt's ja so ein paar Tools, was einem da helfen kann, und wollten es eigentlich für uns selbst aufschreiben und dachten, das interessiert ja niemanden. Und daraus ist dann für uns tatsächlich sehr überraschend ein internationaler Bestseller geworden.
Das Beste, was einem passieren kann, eigentlich perfekt. Macht das auch ein bisschen süchtig, dieser Erfolg? Weil ihr haut ja immer noch ein Buch raus und noch ein Buch.
Nein, es macht eher unsicher, weil man natürlich den vorherigen Erfolg wieder toppen muss. Es ist eher so ein, ich würde nicht sagen Zwang oder Drang, aber man muss halt irgendwie damit, man spürt so einen inneren Druck, dass es wieder gut ist. Aber ich glaube, die eigentliche Antriebskraft bei mir ist so ein Eigeninteresse. Also man fragt uns ja oft, okay, was ist eure Masche oder euer Trick? Und da sage ich immer, ich glaube, es gibt keinen. Aber was ich finde, ist, dass man sich nicht so stark auf den Markt oder die Zielgruppe oder einen Algorithmus konzentrieren sollte, sondern tatsächlich sich selbst als Zielgruppe nehmen und sich fragen, was interessiert mich eigentlich? Mhm. Also wirklich sich überlegen, würde ich dieses Buch kaufen. Und das ist jetzt kein Erfolgsrezept, aber es garantiert zum Beispiel, dass man vielleicht ein bisschen leidenschaftlicher und ein bisschen sorgfältiger mit den Dingen umgeht. Und das finde ich eigentlich gut.
Und bei euch geht es meistens um bessere Entscheidungen beziehungsweise um das schöne, gute Zusammenarbeiten. Wie bist du eigentlich so als Mitarbeiter oder als Chef auch? Bist du so ein toller Teamplayer, wie deine Tipps es versprechen, oder lernst du da gar nicht so viel draus auf Dauer?
Nein, leider nicht. Wie gesagt, ich schreibe es ja für mich selbst, damit ich besser werde. Ich weiß gar nicht, also ich würde mich als Mitarbeiter beschreiben als Hofnarr. Also ein bisschen so eine Mischung aus Stimmungskanone, das ist vielleicht gut, aber vielleicht auch Nervensäge, ist nicht so gut.
Je nach Stimmung dann der anderen, wie sie dich aufnehmen. Du arbeitest ja als Autor mit Roman Czepler zusammen, hast du ja vorhin auch schon gesagt. Wahrscheinlich sehr eng zusammen auch, wenn ihr auch so viele Bücher rausgebt. Ihr seid ja ein reines Männerteam. Warum eigentlich? Braucht es da keine Frau noch?
Doch, auf jeden Fall. Und ich glaube, es wäre auch falsch zu denken, dass wir nur zu zweit sind. Also wir sind die beiden Autoren und Zeichner der Bücher, aber wir holen uns sehr, sehr viel Input aus anderen Quellen. Und die sind auffällig oft Frauen oder weiblich. Also ich finde, ist mir häufig aufgefallen, dass sich die interessantesten Forscherinnen in diesem Bereich der Arbeitspsychologie zum Beispiel sind heute Frauen. Die interessantesten Keynotes, die wir so hören, sind häufig von Frauen. Also ich finde das jetzt zu sagen, dass es ein reines Männerduo ist, würde total unterschlagen, wo wir die Ideen eigentlich herhaben.
Also ihr schaut ja wirklich viele Studien an und achtet ihr da eigentlich drauf, dass es auch ein bisschen ausgewogen ist, dass dann wirklich Frauen in das Buch kommen? Oder passiert das dann einfach, weil es jetzt, wie du sagst, schon so viele spannende Frauen gibt, die dazu forschen?
Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich da gar nicht drauf achte, weil ich sehr stark drauf achte, interessiert mich die Fragestellung oder das Thema. Und dann ist es häufig so, dass ich dann im Nachhinein merke, wie viel das von Frauen sind, vor allem in der Forschung.
Nochmal zurück zu Roman Czepler. Ihr seid ja wahrscheinlich auch befreundet, oder? Privat.
Ja, schon. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir zusammen in die Ferien fahren oder so.
Gibt es denn da etwas, was eure Männerfreundschaft auszeichnet? Ich finde das immer spannend. Frauenfreundschaft, Männerfreundschaft.
Ja, also ich glaube tatsächlich, dass sich unsere Beziehung wandelt die ganze Zeit. Und das ist eine Stärke.
Wie lange kennt ihr euch?
Wir kennen uns seit 24 Jahren. Wir haben eben zusammen studiert in Dänemark. Und da haben wir uns so notgedrungen kennengelernt, weil er halt kein Dänisch konnte und ich schon. Und dann war ich so ein bisschen sein Übersetzer. Und dann hat sich's aber immer gewandelt. Ich glaube, das ist ein Zeichen von Freundschaft oder von guter Zusammenarbeit, wenn sich die Beziehung auch verändern darf. Und dann haben wir aber auch tatsächlich manche Techniken, über die wir schreiben, angewandt. Also zum Beispiel, wenn wir uns sehen, jedes Mal machen wir am Anfang dieses berühmte Check-in. Dass beide
das
sagen...
Musst du erklären, ja.
Das macht man bei Gruppenübungen eigentlich, dass alle Personen einmal kurz sagen... Wo stehe ich gerade? Oder was beschäftigt mich? Dass man so ein bisschen die Person abholt und nicht sofort irgendwie performen muss und sagen muss, lass uns arbeiten, sondern erst mal so ankommen darf. Und das machen wir tatsächlich sehr ritualisiert und sehr zuverlässig, machen wir immer am Anfang ein Check-in. Und das, finde ich, hilft der Zusammenarbeit enorm.
Gibt es eine goldene Regel zwischen euch, vielleicht auch unausgesprochen noch, was ihr unbedingt beachten müsst im Umgang mit dem anderen? Oder ein No-Go?
Also ich glaube, es ist eher so ein Wissen darum, wo der andere gut ist. Also mir ist total klar, dass Roman 2, 3 Dinge beherrscht, die ich überhaupt nicht kann und umgekehrt auch. Und das führt zu einem sehr großen Vertrauen. Also ich weiß genau, dass er seinen Bereich so gut wie möglich macht und vor allem viel besser, als ich es hier könnte. Und dadurch kann ich mich total auf ihn verlassen. Und umgekehrt. Und dann gibt es diese Mittelpunkte, um die wir streiten, aber dieser Streit, den wir dann haben, oder diese Friktion, ist, finde ich, mehrheitlich positiv, weil wir eben wissen, dass wir einander stützen und einander helfen in den Bereichen, wo wir nicht gut sind.
Du hast ja vorhin schon gesagt, wenn es um neue Buchthemen geht, wenn es darum geht, ja, was kommt als nächstes, welches Thema nehmen wir, dann schaut ihr so ein bisschen in euch rein, was euch interessieren würde. Jetzt ist ja das nächste Thema Umdenken. Es ist noch nicht auf dem Markt, es kommt Ende Oktober, hast du gesagt, etwa raus. Da freue ich mich auch schon total drauf. Ist das wichtig in der heutigen Zeit vielleicht? Also Umdenken, müssen wir umdenken? Oder woher kam diese Idee jetzt konkret?
Also das Buch macht jetzt keine Vorgabe, was man umdenken soll. Es ist eher eigentlich eine Anregung dazu, überhaupt mal umzudenken und dann in einem weiteren Schritt zu fragen, wie geht das eigentlich, umdenken? Also wenn ich mal ein Beispiel geben soll, wir argumentieren in dem Buch, dass der Ansatzpunkt des Umdenkens eigentlich die Einsicht ist, dass man ja vielleicht Unrecht hat. Also wenn man etwas umdenken will, muss man als Ausgangspunkt nehmen, vielleicht stimmt das nicht, was ich bisher gemacht oder gedacht habe. Und dann der nächste Schritt ist einfach eine Neugierde. Okay, welche andere Position, Haltung, Ideen gibt's denn? Und sich darauf dann einlassen. Das ist so ein bisschen so der Ansatzpunkt. Und das kann man in allen Bereichen machen, wo man das Gefühl hat, hey, ich muss vielleicht mal was Neues probieren. Aber um das Neue zu probieren, muss man erstmal das, was man hat, an das man sich klammert, halt ein bisschen loslassen. Und das Loslassen ist eben die Einsicht, hey, vielleicht habe ich Unrecht. Und ich glaube, das ist so, es gibt ja dieses berühmte, geflügelte Wort, du kannst nichts lernen, von dem du glaubst, dass du es schon weißt. Und dieses Loslassen des eigenen Wissens ist, so glauben wir, ein wichtiger Schritt des Umdenkens.
Da werden wir jetzt gleich auch nochmal reingrätschen, wenn es um unsere Themen geht, also das Zusammenleben zwischen Frau und Mann. Vorher möchte ich aber noch ganz kurz wissen, das steht im Vorwort des Buchs, dass eigentlich alles so ein bisschen basiert auf dem Wissen, das ihr euch angeeignet habt in einer Chaos Pilot School. In Dänemark war das, ne? Vor 20 Jahren habt ihr diese Schule besucht. Und da steht dann in dem Vorwort, dass ihr dort eigentlich vieles erstmal ziemlich albern gefunden habt und vielleicht auch nicht ganz so offen wart und inzwischen aber umgedacht habt und dem Ganzen jetzt ein Buch widmet. Kannst du da vielleicht ein, zwei lustige Geschichten aus dieser Schulzeit erzählen?
Ja, die Chaos Pilots, das war oder ist immer noch in Dänemark oder in Skandinavien eine sehr bekannte Schule, so eine Art, also wenn man sich irgendwie für Kreativität interessiert, stößt man früher oder später auf diese Schule. Das ist eine dreijährige Ausbildung mit dem Fokus Projektmanagement, Entrepreneurship und eben Creativity. Und diese Schule, die wir damals besucht haben und wo wir uns zufällig kennengelernt haben, die hatte damals, also es war 2000, also vor 26 Jahren, die hatten damals viele Themen gemacht, die in der Arbeitswelt der Nullerjahre nicht vorkam. Also es war ganz viel die Rede von Purpose, da war super viel Rede von Design Thinking, da war ganz, ganz viel die Rede von der Weg ist das Ziel, was ist der Process, nicht fragen, wie erfolgreich waren wir, sondern fragen, würden wir das nochmal so machen? Und da dachte ich damals mit, wie alt war ich, 24, was ist das denn für ein Quatsch? Lass uns jetzt loslegen und machen. Und jetzt, je älter ich werde und je mehr ich Arbeitsprozesse sehe, desto mehr merke ich, okay, die waren echt ihrer Zeit voraus. Und deswegen haben wir es geschrieben, haben wir ein bisschen umgedacht und gesagt, hey, wir verstehen jetzt erst mit fast 50 Jahren, wie gut die war, die Schule.
Würdet ihr nochmal hingehen jetzt? Oder?
Ja, unbedingt, jetzt sehr, sehr gerne. Ich war einfach noch ein bisschen zu jung damals dafür. Ja.
Wie gesagt, dieser Podcast dreht sich ja um das Zusammenleben von Mann und Frau. Da interessiert mich natürlich, wie wir jetzt selber umdenken können bei gewissen Dingen. Also es gibt ja immer noch so viel Ungleichheit, die passiert zwischen den Geschlechtern, auch dadurch, dass man immer noch in alten Mustern denkt. Und uns interessiert natürlich auch, wie wir andere dazu bewegen können, umzudenken, wenn wir selber schon überzeugt sind von gewissen Dingen. In dem Buch gebt ihr ja Tipps, hast du ja schon gesagt, wie man umdenken kann, wie man neu denken kann, auf neue Ideen kommen kann, Altes verwerfen kann. Gibst du uns vielleicht einen Sneak Peek zu ein, zwei Beispielen, die zu uns passen? Also ein Kapitel, ich durfte ja schon ein bisschen durchblättern, hat mich fasziniert, das war Glue Player zum Beispiel. Kannst du das kurz erklären?
Ja, der Glue Player, das ist so ein Begriff aus dem Basketball eigentlich. Das sind so Spieler, die werfen nicht viele Körbe und die machen auch keine tollen Pässe, sondern ihre Leistung besteht darin, dass wenn sie auf dem Platz sind, werden die anderen Spieler besser. Und das, die fallen gar nicht groß auf, aber wenn du sie wegnimmst, siehst du, wie das Team schlechter wird. Und diese Glue-Player werden in unserer sehr leistungs- und performanceorientierten Welt überhaupt nicht beachtet, weil die eben keine Zahlen abwerfen. Also du kannst mit einem KPI den Glue-Player nicht erfassen. Und uns fiel das auf, dass wir damals bei den Chaos-Piloten eben eine so eine Glue-Playerin hatten. Hanna hieß die aus Schweden. Die war eindeutig, hatte die was und die war sehr intelligent und klug und hatte tolle Sachen gemacht, aber irgendwie war sie gar nicht so eine Rampensau oder so eine Klassensprecherin. Aber die hatte irgendeine Funktion. Und das haben wir erst gemerkt, als sie dann nach einem halben Jahr das Studium geschmissen hat. Da war die weg und plötzlich hat man gemerkt, dass dieses Team, was wir vorher waren, nicht mehr so ineinander griff. Und da wurde mir im Nachhinein klar, Hanna war eine Glue-Playerin, also eine Klebespielerin. Die war der Klebstoff zwischen diesen Einzelspielern. Und das ist so etwas Wichtiges. Und wenn du mich vorhin fragtest, welche Rolle ich im Team bin und ich sagte Hofnarr, würde ich gern sagen, ich habe mir eigentlich vorgenommen, für meine zweite Lebenshälfte ein Glue-Player zu werden. Ich finde das so eine wichtige Rolle und auch vor allem auch für die Führung wichtig zu erkennen, wer im Team ist eigentlich der oder die Glue-Playerin und die soll verdammt nochmal befördert werden. Also nicht zur Chefin gemacht werden, sondern monetär befördert werden. Weil es ist so wichtig, auch oder gerade weil sich in den KPIs meistens nicht widerspiegelt.
Aber gell, das finde ich jetzt spannend, was du sagst, dass du das dir vorgenommen hast, als Mann auch. Weil meistens sind es ja doch Frauen, gell? Das schreibst du auch in deinem Kapitel. Das ist auch witzig, dass es jetzt gerade eine Hanna war. Das ist eigentlich stellvertretend für viele Frauen, die dann auch ausbrennen im Job.
Genau, das ist typischerweise, also das ist nicht, dass es immer Frauen sind, aber es ist typischerweise eine weibliche Eigenschaft. Das sind oft Kleinigkeiten, die Person, die halt schaut, ob alles stimmt für alle. Und das sind so Rollen, die man halt in unserer Gesellschaft leider viel Frauen zuschreibt. Die haben das sozial gelernt, sehr früh zu gucken, ob es für alle okay ist, die auch ein bisschen so den Raum lesen können. Und das ist eine total anstrengende Aufgabe. Aber weil sie eben nicht, du bekleckerst dich da nicht mit Ruhm, wenn du ein Glue-Playing machst. Aber gleichzeitig ist es so wichtig. Und die Gefahr ist natürlich, dass du ausbrennst, weil du immer für die anderen da bist. Und wenn dann dieser Klebstoff weg ist, das merkt man so stark. Mhm. Man fragt sich, wieso klappt's nicht mehr? Und oft sind das dann so scheinbar unscheinbare Personen, die halt nicht mehr da sind.
Also der Tipp wäre eigentlich jetzt für den Alltag, weil wir wollen ja auch immer ein bisschen anregen, was zu verbessern oder zu verändern, wäre eigentlich vielleicht selber ein bisschen mehr der Klebstoff zu werden, aber auch vor allem mal zu gucken in seinen Teams, in der Familie, wo auch immer, im Freundeskreis, wer diese Personen sind und die auch zu wertschätzen, oder?
Genau. Also einerseits selbst versuchen, das zu machen. Das können ja Kleinigkeiten sein. Mhm. Aber zum anderen auch vor allem als Führungsperson identifizieren, wer macht eigentlich das Glue-Playing und die Person zur Mitarbeiterin des Monats machen.
Aber wie wird man denn jetzt zum Klebstoff? Also was muss ich da machen, wenn ich das machen will? Also andere fordern oder die richtigen Fragen stellen oder irgendwie was macht so jemand konkret?
Ja, das ist natürlich oft, das ist es so im fast feinstofflichen Bereich. Mhm. Also
anderen ein gutes Gefühl, ein sicheres Gefühl geben auch, oder?
Ja, also es ist eben diesen Raum lesen. Also was braucht jetzt gerade diese Gruppe? Haben alle was gesagt? Geht hier gerade eine Meinung unter? Mhm. Einfach ein bisschen, ja, die Gruppe oder den Raum lesen und nicht die ganze Zeit nur darüber nachdenken, wie komme ich rüber? Sondern ein bisschen gucken, wie kommt eigentlich die Gruppe rüber?
Zweites Kapitel fand ich auch sehr spannend, jetzt für unsere Sache, die sind alle interessant, aber jetzt für unsere Sache. Und zwar heißt das die Tragetaschentheorie und das stellt eigentlich alles auf den Kopf, was wir uns so gedacht haben über den Menschen, über die Entstehung des Menschen. Erzähl mal.
Ja, das ist eine Theorie von einer inzwischen leider in Vergessenheit geratenen Autorin, Elizabeth Fisher, die hat es Ende der 70er Jahre geschrieben und sie hat im Prinzip ist der Ausgangspunkt die Frage, was glaubst du oder was glaubt ihr, war das erste Werkzeug des Menschen? Und wenn man das überlegt, dann sagt man vielleicht, ja, wahrscheinlich war das eine Axt oder ein Speer.
Also was sehr Männliches eigentlich. Oder ja, man hat die Vorstellung, dass das
genau, was Männliches, aber auch vielleicht was Kämpferisches. Mhm. Man hat so diese Bilder vor dem Kopf von irgendwelchen Mammutjägern vielleicht oder die da irgendwie so das um Feuer rumsitzen mit dem Speer. Und Fischer hat halt dann evolutionär argumentiert, dass das nicht sein kann. Das erste Werkzeug der Menschheitsgeschichte muss eine Tragetasche gewesen sein. Mhm. Und ihre Erklärung
sehr
war
lustig,
die
Vorstellung.
Genau, ihre Erklärung war die, dass selbst natürlich gab es Speere und Messer und solche Sachen, aber die musste man ja auch transportieren. Das heißt, die Tragetasche war so eine Art Meta-Werkzeug, also das Werkzeug fürs Werkzeug. Weil wenn du jagst, aber dann die Beute nicht nach Hause tragen kannst, dann war das wertlos. Oder wenn du Beeren sammelst, aber ihn nirgendwo hin tun kannst, war es wertlos. Oder wenn du dein Kind mit dir rumschleppen musst, weil die Hände nicht frei hast, dann brauchst du halt ein Gerät. Und da entwickelt sich diese Theorie, dass wir eigentlich die Menschheitsgeschichte neu lesen sollten. Nämlich nicht als eine Erzählung des Krieges oder des Kampfes oder des Siegs in der Niederlage, sondern eigentlich des Tragens. Und wenn das Tragen und nicht das Kämpfen im Mittelpunkt der Menschheitsgeschichte steht, dann merkst du ja auch, dass unsere ganze Erzählung total falsch ist. Also ganz viele Aspekte, die ja jetzt so ein bisschen in der Menschheitsgeschichte nebenher laufen, also Solidarität, eben Care Work, das Miteinander, das Helfen, das Unspektakuläre, das haben wir irgendwie verbannt aus der Geschichte. Und Fischer argumentierte damals, dass wir das umdenken sollten. Dass wir uns überlegen sollten, wie anders würden wir eigentlich uns als Menschen auch sehen, wenn im Zentrum eben nicht der Kampf steht, sondern das Tragen.
In eurem Kapitel stand doch auch ein bisschen was über Frau und Mann, ne, noch. Also das, dieses Sammeln ist ja schon weiblich konnotiert und das Jagen und Kämpfen ist ja männlich konnotiert bei uns. Und bei euch steht, Frauen waren für das Überleben dann quasi der Menschheit fast wichtiger als der Mann. Das ist ja auch schon mal ein Schock für viele Männer vielleicht. Und daher kommt dann das Dominanzbedürfnis des Mannes.
Genau, das ist ein bisschen so, wenn man das dann weiterdenkt bei Fischer und sie selbst führt es dann in ihrem Buch auch aus. Es ist natürlich so, dass eigentlich die Frauen die Personen waren, die das Überleben der Menschheit gesichert hat, indem sie halt geboren haben, aber auch indem sie die Menschen oder die Kinder versorgt haben. Mhm. Und diese Kränkung, also das ist ein bisschen psychoanalytisch gelesen, diese Kränkung des Mannes führt dann dazu, dass er sich behaupten musste, zum Beispiel im Kampf dann so wichtig zu sein. Und dadurch wurden auch die Narrative der Menschheitsgeschichte, die ja alle von Männern geschrieben wurden, so wahnsinnig stark, wo im Vordergrund immer der Mann war, aber nie eine gebärende Mutter zum Beispiel. Mhm. Und Fischers Theorie, das war natürlich so ein bisschen feministisch aus den 70ern, geprägt, die ist ja, sie war damals total überzeugt davon, dass das sich jetzt verändern würde. Aber sie wurde natürlich überhaupt nicht beachtet, obwohl man heute weiß, dass sie eigentlich kongruent ist mit so ganz wichtigen Theorien wie der Gatherer-Hypothese, dass man heute sagt, dass das Töten von Tieren war nicht die Haupternährungsquelle, sondern das war das Sammeln von Wurzeln und Beeren. Also es passt eigentlich in das, was man heute weiß über die Frühgeschichte der Menschheit.
Genau, da komme ich jetzt zum nächsten Schritt. Das ist mir nämlich aufgefallen, dass die Umdenker, nenne ich sie jetzt mal, oder Umdenkerinnen, dass die teilweise ganz unglücklich gestorben sind. Also sie hat sich dann umgebracht am Ende. Also dieser Schock darüber, dass diese Fakten, die sie jetzt in die Welt bringen, kein Umdenken oder keine anderen Handlungen bewirken, das war ja, glaube ich, also war belastend.
Elisabeth Fischer hat sich tatsächlich das Leben genommen. Sie war schwer depressiv und wohl auch, so geht man heute davon aus, enttäuscht darüber, dass ihre Theorie nicht angenommen wurde. Sie hat sich erhofft, dass tatsächlich man dann die Menschheitsgeschichte anders lesen würde.
Das ist nicht ganz passiert, leider. Ihr schreibt auch, neue Erkenntnisse und Ideen werden ja erstmal instinktiv abgelehnt. Wenn man mal die Fakten auf dem Tisch hat, heißt das nicht, dass man automatisch umdenkt und schon gleich gar nicht, dass sich dann noch was ändert im Handeln.
Genau, das ist ja, das haben ja alle, die mal versuchen, so im Change was zu machen, wir haben diese Erfahrung gemacht. Die Menschheit wartet nicht auf Veränderung. Also wir wollen eigentlich Stabilität und Status quo schützen. Und wenn man einen neuen Vorschlag vorbringt, dann wird der nicht beklatscht. Und da gibt's ja verschiedene Beweisführungen dazu. Zum Beispiel der Erfinder der Handdesinfektion, Semmelweis, als er das rausbekommen hat, dass man ja vielleicht die Hände desinfizieren sollte, 1864 in Wien. Da dachte er, das ist der Durchbruch. Ich werde jetzt Menschenleben retten. Und die Leute haben ihn ausgelacht und letztlich auch aus dem Krankenhaus verbannt. Und das ist so ein bisschen diese Erfahrung, die wir ja auch selbst machen. Wenn wir einen Vorschlag bringen, und das nennt man ja heute den Semmelweis-Reflex, und alle Leute skeptisch sind, dann kann man das als Indikator nehmen, dass dieser Vorschlag tatsächlich neu ist. Mhm. Wenn aber umgekehrt man einen Vorschlag bringt und alle klatschen und jubeln, dann muss man skeptisch sein, weil vielleicht war das dann gar nicht so neu.
Okay, also dann wäre da ein Haken wahrscheinlich dran. Aber hast du vielleicht dann auch, du hast für alles irgendwie eine Lösung gefühlt oder eine Studie, die du zücken kannst. Gibt es denn auch was, wie man jetzt aus diesem Umdenken, wenn man das tatsächlich doch mal geschafft hat, dass jemand merkt, ups, ja, da sollte ich vielleicht mein Denken korrigieren, dann ins Handeln kommt? Weil es ist ja schon so, dass es diese Biases gibt mit den Stereotypen, die versteckt sind. Also ich zum Beispiel oder jeder tappt da, glaube ich, mal in die Falle rein, dass man ja eigentlich weiß, dass zum Beispiel Piloten nicht besser sind als Pilotinnen und vielleicht wird dann aber doch eher mal der Mann eingestellt oder man fühlt sich sicherer beim Mann im Flugzeug, keine Ahnung. Also da gibt's viele, viele solche Beispiele, wo man es eigentlich besser weiß, aber dann doch anders handelt. Hast du einen Tipp, wie man das vorantreiben kann, die Änderung?
Na, ich weiß nicht, ich habe nicht für alles einen Tipp und eine Lösung. Ich glaube sicherlich, dass dieses Umdenken halt mehrere Zutaten braucht. Muss einmal so die Einsicht da sein, dass es vielleicht, was wir bislang machen, falsch ist. Das haben wir schon kurz besprochen. Und dann muss aber auch der Mut oder die Lust da sein, mal was Neues zu probieren. Also ich denke jetzt mal Unternehmenssicht wäre das so, man muss nicht immer alles so machen wie bisher. Man kann das ja, es ist eine freie Privatwirtschaft, man kann es auch mal anders machen. Und diese Lust am Experimentieren und auch zu sehen, okay, das ist jetzt gescheitert, war so interessant, jetzt haben wir eine neue Erfahrung. Ich glaube, wir müssen zu dieser fast kindlichen Lust zurückfinden, Dinge mal anders zu machen. Also ich finde diesen etwas abgelutschte Bonbon von Lichtenberg eigentlich sehr schön, der mal gesagt hat, ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird, aber es muss anders werden, damit es gut wird. Mhm. Und damit hat er nicht so einen zwanghaften Optimierungsgedanken gehabt, sondern hat gesagt, wir müssen zurückfinden, diese Lust des Experimentierens, des Ausprobierens.
Hast du vielleicht, weiß ich nicht, mal eine Idee für Verwaltungsräte oder irgendwie CEOs, irgendwas auszuprobieren? Hast du irgendein Spiel oder einen witzigen Impuls?
Also ich finde es ja schon mal toll, wenn Verwaltungsräte ernsthaft etwas verändern wollen. Das ist ja schon mal gut. Aber um vielleicht beim Thema hier zu bleiben, wenn es um Gleichberechtigung geht, ja. Ich glaube, da zum Beispiel wäre wirklich ein radikaler Ansatz zu sagen, wir müssen unseren Gewinn in Care umverteilen. Also wirklich sagen, wir müssen mit dieser wichtigsten Ressource, die wir haben, nämlich die Menschen, schonungsvoller umgehen. Das könnte, ich weiß nicht, wenn man jetzt sehr radikal sein will, könnte man sagen, ja, wir müssen Teilzeit zu Vollzeitlöhnen anbieten. Wir müssen den Leuten die Möglichkeit geben, all das auch noch zu machen, was du ja neben deinem Berufsleben auch noch machen musst. Kinder versorgen, Eltern versorgen, politisch aktiv sein, dich um deine Community kümmern, vielleicht dich noch ein bisschen weiterbilden und all das geht halt nicht ganz auf im jetzigen Modell. Man sieht es ja an den Krankheitszahlen, man sieht es an den, wie unglücklich Menschen sind. Und da finde ich, wenn jetzt ein Unternehmen sich ernsthaft sagt, ich will was verändern in dieser Gesellschaft, könnte man sagen, ja, ich leite einen Gewinnteil ab und schaue, dass ich mich um meine Mitarbeitenden kümmere, indem ich ihnen die Chance gebe, auch ein normales Leben zu führen. Das fände ich, das wäre meine Idee. Mhm.
Du bist ja schwedischer Finne und die Skandinavier sind ja immer so das Vorbild für uns alle, wenn es um so Gleichstellung geht oder irgendwie auch, wie man gute Mutterschaft, wie man die Frauen unterstützen kann und so. Was können wir lernen von euch da oben?
Also ich bin ein bisschen vorsichtig mit diesem Idealisieren der skandinavischen Länder. Das ist ja auch nicht alles paradiesisch dort. Was es vielleicht gibt im Unterschied zu hier, denke ich, ist, dass man, vor allem in Schweden und Finnland, dass die Infrastruktur kinderfreundlich ist. Also das fängt an bei, dass es natürlich bezahlte Ganztagskitas gibt für alle. Aber das sind auch so Kleinigkeiten, dass wenn ein neuer Bahnhof geplant wird, dann wird da auch mitgedacht, dass ja auch kleine Menschen da rumlaufen.
Das habe ich jetzt noch nie gehört, das ist noch spannend. Ich freue mich immer, wenn ich irgendwo so ganz kleine Waschbecken oder Toiletten sehe irgendwo. Das
zum Beispiel.
Das
gibt
ja manchmal so ein Park, also ein Vergnügungspark.
Ja, am Flughafen in Göteborg, wenn man da landet, sieht man sofort, es gibt so verschiedene Stufen, auf denen man sitzen kann, also verschiedene Körpergrößen. Es gibt natürlich Stillecken. Es ist so ein bisschen, die Stadtplanung ist auch familienfreundlich und das fällt sehr auf.
Also die Kinder sind Teil der Gesellschaft und nicht da so ein Anhängsel der Erwachsenen quasi. Die
werden
mitgedacht.
Genau.
Das ist ein schöner Gedanke. Woran wirst du dich nie gewöhnen jetzt? Du bist ja schon ewig in der Schweiz. Gibt es da etwas, was dich immer noch ein bisschen stört und aufregt vielleicht?
Also was ich bis heute schwierig finde, ist diese Halbtagsschule, also dieser Mittagstisch eigentlich. Also ich werde das nie vergessen, als meine Mutter aus Finnland uns besucht hat. Und da habe ich ihr erklärt, schau mal hier, die Kinder kommen dann um 12 aus der Schule und dann musst du denen was kochen und um 13:30 gehen die wieder. Und dann, als meine Kinder aus der Schule kamen, da lag meine Mutter auf dem Sofa und hat geschlafen, weil sie dachte, es sei ein Witz gewesen. Sie konnte sich beim besten Willen nicht vorstellen, dass ernsthaft man da so wie eine anderthalb Stunden die Kinder bespielen muss, wo sie doch eh schon in der Schule waren.
Ja, total unpraktisch.
Ist mir bis heute nicht ganz klar, was das eigentlich soll.
Ja, das ist einfach von früher halt noch, wo eh alle daheim waren. Irgendwie.
Ja, aber warum? Das war mir nicht ganz klar. Also ein bisschen auch so ein Misstrauen gegenüber Institutionen, als ob nur du zu deinem Kind schauen kannst.
Und
da bin ich ein bisschen skeptisch.
Sag mal jetzt, wenn wir nochmal auf deine Arbeit zu sprechen kommen. Du hast ja jetzt 8 Bücher in dieser Reihe geschrieben mit den Tipps, ne? Mit diesen Sachbüchern. Und da guckt ihr euch immer ganz viele Studien an, haben wir auch schon gesagt. Fast immer geht's ums Arbeiten, aber selten ums Lieben oder die Beziehungen. Warum ist das so? Da gibt es ja auch viele Studien zu. Und es ist auch wichtig für uns.
Ich würde das gar nicht so unterscheiden. Also ich halte auch nicht so von dieser Trennung Work-Life. Ich glaube, es ist falsch zu denken, hier da das böse Arbeitsleben und hier das traute Heim. Denn es geht ja in beiden Bereichen um Menschen und um diese Dynamik zwischen Menschen. Sei das jetzt im romantischen oder familiären oder beruflichen Kontexten. Und diese Dynamiken sind ja, wenn wir ehrlich sind, eigentlich recht ähnlich. Also ich finde, dass was
man
zu
ist
Hause
ja auch ein
geht,
bisschen mit seinen Geschäftspartnern verheiratet. Also es ist ein bisschen
ja, und du musst auch fürsorglich mit deinen Angestellten umgehen und auch mit deinen Kindern. Also ich finde, dass die Dynamik eigentlich sehr ähnlich bei beiden.
Trotzdem habt ihr ja jetzt weniger so Liebestipps, sondern eher so Arbeitstipps, oder? Gibt es denn etwas, was man jetzt als Business-Tool anwenden könnte für daheim?
Ja, da gibt es sicherlich vieles. Mir fällt ja spontan eigentlich um das Umgekehrte ein. Also ein Beispiel aus der Paartherapie, was sehr, sehr interessant ist im Arbeitsleben. Und zwar ist das diese sogenannte 5-zu-1-Theorie. Sie stammt von John Gottman, das ist ein US-Psychologe, der in den 70ern herausfinden wollte, wie sich eigentlich glückliche von unglücklichen Paaren unterscheiden oder funktionalen von dysfunktionalen. Und er hat die 15 Minuten lang diskutieren lassen über ein Streitthema und dabei beobachtet, wie sie sich benommen haben. Und dann fiel ihm auf, dass die sogenannten glücklichen Paare in diesem Streit trotzdem immer wieder auch Gesten und Zeichen der Wertschätzung einander gaben. Sei es, dass sie wirklich zugehört haben oder eine kurze, leichte Berührung oder ein kleiner Scherz, während die dysfunktionalen Paare das nicht gemacht haben. Und daraus konnte dann Gottman sein Team ableiten, dass es offensichtlich so eine Art Verhältnis geben muss zwischen positiven und negativen Reaktionen. Mhm. Und er sagte, das ist natürlich keine absolute Zahl, aber er nannte das eben 5-zu-1. Also wenn du etwas Negatives anmerken musst, was natürlich auch zu einer Beziehung gehört, musst du mindestens 5-mal etwas Positives signalisieren, weil wenn die andere Person sich nicht wertgeschätzt fühlt, dann nimmt sie auch deine Kritik nicht an. Und dieses 5-zu-1-Verhältnis nannte dann Gottman auch Small Things Often. Also du brauchst nicht diese großen Liebesschwüre. Du musst im Kleinen oft signalisieren und zeigen, dass du den anderen wertschätzt.
Und dann muss es wahrscheinlich echt sein, weil sonst ist es ja auch einfach pseudomäßig, oder?
Genau, weil das erkennen wir sofort. Ja. Also falsche Komplimente, das erkennen wir ja besser als ein Drogenhund Kokain am Bahnhof. Das heißt, du musst es, wenn du jemanden wertschätzt, ihm auch wirklich zeigen. Und dieses Konzept, dieses 5-zu-1, das kommt halt aus der Paartherapie oder aus der Paarforschung, das wurde dann in den letzten Jahren verstärkt auch im Arbeitsleben untersucht. Und Frances Fry, eine von diesen super Arbeitsforscherinnen, die ich sehr, sehr schätze, die hat kürzlich in einer Vorlesung gesagt, dass sie glaubt, dass man ja, wenn man jetzt von dieser Gen Z spricht, die so wahnsinnig viel positives Feedback braucht, sagt sie, na ja, das stimmt, aber eigentlich brauchen wir das alle. Mhm. Wir haben es einfach verlernt. Wir sind es gewohnt, nur kritisiert zu werden.
Also wir finden es ja schon fast dann super kitschig oder mühsam und können es ja oft gar nicht mehr so annehmen, obwohl es eigentlich gut wäre und normal wäre für uns.
Genau, wir sagen, wir fänden es kitschig. Mhm. Aber ehrlich gesagt bin ich noch kaum Leuten begegnet, denen es nicht gut tut, wenn man ihnen ehrlich sagt, was dir an dem gefällt oder was du gut gemacht hast. Ja. Und Frances Fry sagt, dass wir im Arbeitsleben wahrscheinlich sogar eher von einem Verhältnis von 10-zu-1 oder sogar 20-zu-1 denken müssen.
20-zu-1, also klingt aber ganz schön extrem.
Ja, es klingt aber extrem, aber das heißt einfach fortlaufend sehen, wenn das Gegenüber was Gutes macht und das dann auch benennen. Und dann aber auch benennen, wenn etwas nicht gut gemacht wird. Und wir neigen halt ein bisschen dazu, immer dann was zu sagen, wenn es nicht gut ist oder wenn wir pro forma loben sollten.
Ja, genau. Erst lobt man dann so pro forma und dann kommt noch die Keule hinten rein. Aber man hat ja viel Gutes gesagt, so, aber das ist dann nicht echt.
Genau.
Aber das heißt, der Tipp fürs Arbeitsleben und für die Beziehung daheim, für die Familie eigentlich insgesamt, auch für die Kinder, ist wirklich auch sich bewusst machen, was man an der anderen Person schätzt. Das wäre ja der erste Schritt erstmal, dass man das auch selber wieder wahrnimmt, warum man die Person mag und ihr vertraut und das dann aber auch deutlich macht.
Richtig. Also vor allem verstehen, dass es nur selbst denken oder empfinden reicht halt nicht. Man muss es halt auch dem Gegenüber signalisieren.
Ja, ganz wichtig. Wenn wir wir schon bei der Beziehung, Ehe, Familie und Liebe sind, würde ich gerne bei dir noch ein bisschen nachfragen.
Okay.
Du hast ja eine ganz spezielle Frau daheim und zwar kennt man sie ja auch. Also sie ist eine bekannte Feministin und berühmte in der Schweiz. Franziska Schutzbach heißt sie. Würdest du dich denn selbst auch als Feminist bezeichnen?
Also ich weiß nicht, ob ich mir selbst diesen Stempel geben würde. Ich versuche natürlich nach feministischen Prämissen zu leben, aber das sind ja natürlich eigentlich Selbstverständlichkeiten. Also ich will nicht sexistisch sein, ich will rücksichtsvoll sein, ich anerkenne natürlich, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der Frauen strukturell benachteiligt sind, aber das sind ja wirklich auch keine, das, also Feminist klingt ein bisschen wie so ein ideologisches Label, dabei sind es ja einfach eigentlich demokratische Grundlagen, die in der Verfassung stehen. Dass man einfach Rücksicht nimmt auf alle. Von daher würde ich sagen, ich versuche so zu leben, aber das machen doch hoffentlich alle.
Ja, eben ist aber nicht so. Es machen nicht alle und denken auch nicht alle so. Aber warst du denn schon immer so in diesem Mindset? Also bist du so aufgewachsen oder bist du jetzt auch durch die Ehe mit ihr oder mit der Partnerschaft? Ich weiß gar nicht, ob ihr verheiratet seid. Seid ihr verheiratet?
Wir sind nicht verheiratet.
Nee. Also in der Partnerschaft bist du so geworden und wurdest sensibilisiert von ihr oder kamst du da auch schon ganz gut durch die Kindheit rein?
Also ich bin in einem Frauenhaushalt aufgewachsen mit sehr starken und dominanten Frauen. Das war meine ältere Schwester, meine Stiefmutter und meine Mutter. Und das waren jetzt natürlich auch im skandinavischen Kontext alles Frauen, die berufstätig waren, die ihr eigenes Geld verdient haben, die nicht von Männern abhängig waren, die eine eigene Meinung hatten. Und ja, das hat mich sicherlich geprägt, ohne jetzt, dass ich in so einem theoretischen Sinne da großes feministisches Wissen mir angeeignet habe. Das kam wahrscheinlich erst durch Franziska Schutzbach.
Sag mal, im Internet steht, drei Frauen hätten dich zum Feministen gemacht. Ist das Quatsch oder kannst du das unterschreiben?
Ich weiß gerade nicht, welche drei da
genannt sind. Eine Sängerin war noch dabei.
Ach so, Peaches wahrscheinlich.
Peaches.
Ja, vielleicht. Ich würde heute sagen, auf jeden Fall drei Frauen, die mich feministisch stark geprägt haben, waren zum einen meine beiden ersten Chefinnen. Das war einmal Christiane Dirkes bei einer Werbeagentur oder PR-Agentur, wo ich ein Praktikum gemacht habe. Und das war eine reine Männergesellschaft und da war eine sehr, sehr selbstbewusste, total klare Frau an der Spitze. Das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Und das zweite war dann Lili Binzegger, meine Chefredaktorin beim NZZ Folio, wo ich hier in der Schweiz anfing. Das war also das Wenige, was ich kann, habe ich alles von ihr gelernt. Es war ein unglaubliches Vorbild als Journalistin, aber auch als Mensch, auch als Führungsperson. Und dann drittens sicherlich ja meine Partnerin Franziska Schutzbach. Und ja, das sind die drei Personen, die mich im Erwachsenenleben sicher am meisten geprägt haben und vielleicht auch zum Feministen gemacht haben, ja.
Hat dich das eigentlich bei ihr, bei deiner Partnerin angezogen am Anfang? Du hast ja wahrscheinlich ziemlich schnell gemerkt, wie sie tickt und was sie denkt. Und sie ist ja auch sehr laut in manchen Dingen und sehr, sehr klar. Oder hat dich das auch ein bisschen abgeschreckt am Anfang? Hattest du Angst davor
vielleicht? Nein, überhaupt nicht. Ich fand es hochinteressant. Ich glaube generell, dass ein guter Hinweis ist, ob das eine interessante Partnerschaft ist, ist, wenn die andere Person dir Türen öffnet, die du noch nicht kanntest. Also ich fand die Begegnung mit ihr, ich fand sie auch überhaupt nicht laut, ich fand sie interessant. Sie hat einfach über Dinge gesprochen, von denen ich noch keine Ahnung hatte. Und mich interessieren grundsätzlich mal Dinge, über die ich nichts weiß. Und da hat sie mir im Leben ein paar Türen aufgemacht, durch die ich super gern durchgelaufen bin.
Ich meine, du hast wahrscheinlich aber trotzdem manchmal blöde Kommentare bekommen, dass ihr zusammen seid. Oder ist das in deinem Freundeskreis gar nicht so? Weil es gibt natürlich schon viele Männer, die, ich glaube, die hätten nicht gerne so eine starke Frau an ihrer Seite und finden das dann eher so ein bisschen, weiß ich nicht.
Interessant, das weiß ich nicht. Also meine Erfahrung ist eher, dass Männer eigentlich gerne starke Frauen an ihrer Seite haben.
Wirklich?
Also man will ja nicht einen unten drunter haben, man will ja also mindestens Augenhöhe haben. Und es gab vielleicht früher mal Kommentare, hat das jetzt deine Frau gesagt? Wenn ich irgendwas Feministisches gesagt habe. Und dann habe ich aber sehr gern geantwortet, ja, das habe ich von meiner Frau. Was hast du denn von deiner? Und von daher finde ich jetzt, ich erlebe das eigentlich als, auch in meinem Freundeskreis, dass die Männer es eigentlich cool finden, wenn die Frauen etwas Bereicherndes haben.
Gibt es denn eigentlich inhaltliche Streitigkeiten bei euch im Haus? Also ich meine, du hast ja vorhin gesagt, das gehört einfach dazu, dass man sich streitet. Jetzt gerade zum Thema Feminismus oder so, habt ihr da auch, weiß ich nicht mal, eine ganz andere Meinung zu einem Punkt?
Na, also klar streiten wir uns. das kommt ja in jeder Beziehung vor, aber ich jetzt nicht geschlechterspezifisch, glaube ich nicht. Also ich wüsste jetzt gerade kein Beispiel, wo wir jetzt so klischeehaft, darauf wirst du, glaube ich, hinaus sagen, hey, das geht mir jetzt zu weit oder du machst immer so.
Ja.
Das glaube ich nicht, aber natürlich streiten wir uns laufend.
Ihr beide beschäftigt euch ja mit dem Zusammenleben von Menschen. Also sie schreibt über Macht und Gleichstellung und du über Kommunikation und vor allem auch die Zusammenarbeit und das Zusammenleben von Menschen. Habt ihr über die Jahre irgendwie was gelernt, was besonders gut funktioniert? Also gibt es eine Theorie, die ihr zusammen entwickeln könntet oder so?
Ach, nee, das gibt es nicht.
Eine universale Theorie.
Das gibt es nicht, zum Glück. Was ich glaube ist, was sich in unserer Beziehung so als wichtig herausgestellt hat, war aber Beziehungsarbeit. Also, dass man an seiner Beziehung arbeiten muss, dass es nicht so ein Selbstläufer ist. Und da glaube ich, ist, wenn man es bei uns so auf so eine Formel bringen würde, würde ich glaube ich sagen, das wäre so Autonomie in der Bezogenheit. Also wir sind stark aufeinander bezogen und haben viel Austausch, aber wir machen aber auch beide sehr viel für uns selbst. Wir haben eigentlich kaum Übereinanderlappungen in den Freundschaften. Wir machen praktisch nie Paarabende. Wir geben uns sehr viel Freiraum. Jeder macht so seine eigenen Sachen, ohne dass wir den Bezug zueinander verlieren. Und das, glaube ich, ist so ein bisschen für uns, jetzt für andere Paare vielleicht nicht, aber für uns war das ein bisschen so eine Formel, die gestimmt hat.
Ich glaube, das ist ja oft das Problem bei Paaren, wenn die dann zu symbiotisch werden und zusammenwachsen und sich dann auch nicht mehr viel zu erzählen haben vielleicht oder sich nicht mehr als andere Person wahrnehmen, also das Gegenüber. Aber wie bleibt man dann in Bezug zueinander, wenn man so viel Eigenes hat? Wie schafft ihr das? Habt ihr da Rituale, eben so ein Check-in oder sowas?
Also wir hatten, als die Kinder noch kleiner waren, hatten wir dieses Ritual, das haben wir das Mittwochabend-Date genannt. Wir waren jeden Mittwochabend zusammen im Ausgang. Und das war so ein Ritual, was ja häufig, waren wir noch total übermüdet und haben da uns irgendwie erzählt, wie schrecklich das gerade war oder so. Oder wir sind im Kino eingeschlafen. Aber das war so ein Moment, den wir für uns gepflegt haben, dass wir eigentlich uns aufeinander konzentriert haben und das auch ganz bewusst institutionalisiert haben. Es war immer der Mittwochabend, war unser Tag. Also nicht so irgendwie alle 16 Wochen mal ein Wochenende, dann wirklich jeden Mittwochabend war unser Abend. Und das würde ich heute auch allen Eltern empfehlen. Macht das und schreibt euch das in Kalender ein, ja, wie ein DH-Termin.
Genau, ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass man das als Termin dann auch sieht und den man dann auch genießen darf. Aber sonst verschiebt man das immer, wenn man dann zu müde ist oder doch was anderes kommt. Und es gibt immer andere Prioritäten. Das kenne ich auch ein bisschen. Habt ihr, als die Kinder noch kleiner waren, wirklich so dieses 50-50-Modell gelebt? Hat das geklappt bei euch?
Ja, das war ja ein interessanter Prozess, weil als wir dann Kinder bekamen, sagte Franziska mir, hey, wir machen das 50-50, okay? Und ich sagte, ja, logisch. Aber ich hatte wirklich keine Ahnung. Und dann hat sie mir das so ein bisschen aufgezwungen und hat es wirklich durchgezogen. Und da bin ich sehr dankbar für, weil sonst hätte ich heute nicht so eine enge Beziehung zu den Kindern. Und ist natürlich ein bisschen blöd, dass man das Männern so aufzwingen muss, aber ich hätte das vielleicht nicht von mir aus gemacht. Von daher haben wir das wirklich 50-50 gemacht. Also wir waren beide
gleich viel
voll,
Zeit mit dem Kindern.
Voll in der Verantwortung, ja. Natürlich hatten wir auch eine Aufteilung. Also ich bin jetzt, man muss auch nicht alles genau 50-50 teilen. Hier macht jemand 80 und da macht jemand anderes 80. Aber im Prinzip war die Verantwortung für die Kinder und für die Care Work, das haben wir geteilt, ja.
Was ja dann, also das nehmen sich ja viele Paare vor und dann scheitert es ja meistens am Geld, ehrlich gesagt. Also das ist ja immer noch so, dass Frauen halt weniger verdienen, in gleichen Positionen auch oft. Und dann scheitert es, weil man denkt, ja, vernünftiger wäre es ja dann, wir brauchen das Geld, wenn jetzt der Mann halt doch wieder mehr arbeitet. War das bei euch dann kein Thema, oder?
Doch klar, das war auch ein Thema. Allerdings haben wir so früh Kinder bekommen, dass wir noch so total studentisch gelebt haben und
hattet ihr nichts.
Genau, wir hatten beide keinen großen Income und keine großen Ausgaben. Das war ein bisschen leichter. Ich denke manchmal daran zurück, dass wenn also jetzt Freunde von mir mit 40 Eltern werden und genau schon in diesem Setting drin sind, ist das gar nicht so einfach. Für uns damals war das, wir hatten nichts, wir brauchten auch nicht viel, wir wussten auch nicht viel. Das hatte schon auch seine Vorteile.
Und wie erzieht man jetzt die Kinder dann feministisch? Also ihr habt ja jetzt schon, wie alt sind eure Kinder jetzt eigentlich?
Die sind jetzt groß, die sind 24 und 19.
Also sind die feministisch geprägt auf jeden Fall, aber...
Ja, geprägt schon. Ich weiß nicht, ob das eben nochmal, ich weiß nicht, ob das so ein Label ist, was man so über Leute rüberstülpen sollte. Aber ich glaube, was mir so im Nachhinein geblieben ist und was ich auch Leuten als Ratschlag geben würde, ist, dass man versuchen sollte, als Mann jetzt nicht so zum... Assistenten seiner Frau zu werden. Also nicht diese Figur werden, die sagt, ah, frag mal Mama oder ich weiß es nicht, sondern wirklich selbst in die Verantwortung gehen. Und das, ich glaube, der Tipp ist der, du musst gerade am Anfang, wenn die Kinder noch klein sind, präsent sein. Viele Männer sagen, ja, da, wenn dann die Kinder reden und gehen können, dann kommt meine Zeit. Am Anfang kann es eher die Frau. Mhm. Aber dann gewinnt die Frau so eine Art Wissensvorsprung. Und das ist total gefährlich.
Und Beziehungsvorsprung.
Und Beziehungsvorsprung auch, ne? Zu den Kindern, genau. Deswegen würde ich Männern raten, gerade am Anfang voll da zu sein, damit du da nicht eben in diese Assistenzrolle reinrutschst, sondern von Anfang an sagen kannst, hey, ich kann Kinder, ich kann das auch alles übernehmen. Und dann kommt so ein Selbstvertrauen und auch eine Selbstverständlichkeit.
Mhm. Das ist interessant, weil letztens kam jetzt ein Interview oder ein Text, war es eher in der NZZ, zur Frau des SNB-Präsidenten. Und die sagte, zuerst war es okay, dass ich für meinen Mann kürzer trat, doch je länger, je mehr hatte ich damit zu kämpfen. Also die haben das halt nicht gleich am Anfang so aufgeteilt und dann, wenn man zurück will, ist es halt wie schwierig. Ja? Also hast du da vielleicht einen Tipp für solche Paare?
Nein, aber es tut mir richtig weh, das zu hören. Ich glaube, das ist so eine richtige Schweizer Biografie. Das hört man immer wieder und das ist ganz schwer, das rückgängig zu machen. Ich kann der Frau nur wünschen, dass sie im nächsten Leben in Skandinavien aufwächst.
Da ist es wirklich besser, oder? Die Zahlen sind besser.
Ja, schon. Also, es gibt auch diese Erzählung, dass natürlich die Frauen in Skandinavien beides machen müssen. Die müssen 100% die Kinder machen und 100% arbeiten. Das stimmt auch. Aber grundsätzlich ist es total normal schon immer gewesen, dass beide berufstätig sind. Jetzt will ich das nicht so als das Ziel der Gesellschaft sein, dass beide sich total verausgaben in so einem Vollberuf, aber eigentlich die Selbstverständlichkeit, dass deine Mutter berufstätig ist. Das ist ja etwas, was wir hier in der Schweiz nicht so stark haben und das ist in Skandinavien so. Also diese Figur der Hausfrau, das ist wirklich eine Idee aus den, weiß nicht, 40er, 50er Jahren.
Ich bedanke mich für das super spannende Gespräch. Geh mir doch jetzt in die 100 Grad nach draußen und schwitzen weiter im Hitzekessel Basel.
Vielen Dank.
Es war sehr toll.
Danke fürs Gespräch.